ist schön, dass wir so eine Zeit haben dürfen. Auch wenn es noch ein bisschen unter Einschränkungen stattfindet, aber ich denke, wir alle brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen das Sprechen des Herrn zu uns. Und ich denke, dass er was ganz Bestimmtes für uns auf dem Herzen hat, auch für diese Versammlung heute Morgen. Ja, lasst uns vielleicht mal nochmal diesen einen Vers lesen, Offenbarung 22, Vers 1. Diese Szene dort im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 22, Vers 1.
Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der hervorkam aus dem Thron Gottes und des Lammes in der Mitte der Straße.
So, jetzt lesen wir noch Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg des Lebens. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Dann gehen wir weiter zu Johannes Kapitel 7, Johannes Evangelium 7, Vers 37 bis 39. Da können wir vielleicht die Gemeinde in Bonn mal bitten, wenn sie gerade dort versammelt sind.
Aber am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke.
Amen.
An mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht.
Lassen uns weitergehen mit Johannes 1, Vers 4.
In ihm war Leben.
Und das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt ein ganz berühmter Vers, Johannes 10, Vers 10.
Amen.
Gemeinsam. Wir müssen diese Verse genießen.
Der Dieb kommt nur zu stehlen und zu töten und zu verderben.
Ich bin gekommen, dass sie das Leben und es überfließend haben sollen. Leben überfließend. Amen. Und jetzt gehen wir noch zu Philipper, Kapitel 1, Vers 21.
Denn zu leben ist für mich Christus
und zu sterben Gewinn. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Gott ist ein Gott des Lebens. Wenn wir mit Gott zu tun haben, vielen Menschen kommen da so komische Vorstellungen in den Sinn, ja, der aus uns so komische, fromme Gestalten machen möchte, die wir nicht sein wollen. Dieser Gott ist ganz anders. Die meisten von uns kennen ihn anders. Er ist der Gott des Lebens. Er ist der Gott des Lebens. Guck mal, wie viele Wissenschaftler und Forscher gucken in den Weltraum. Aber wo könnte es noch Leben geben oder gegeben haben? Und dann bastelt man sich seine Theorien zusammen. Wie ist das Leben damals entstanden vor so und so vielen Milliarden Jahren? Da ist das Element und das zusammengekommen und dann ist irgendwie da noch ein bestimmter äußerer Einfluss dazugekommen und dann plötzlich war Leben da, da war eine Zelle da. Diese Erde, diese Schöpfung, die wir um uns haben, das ist nicht einfach nur ein Zufallsprodukt. So, dass einfach da herauskommt, dass sich irgendwas entwickelt. Ja, in der Regel, wenn es so eine Explosion gibt, so einen Urknall, dann gibt es da nicht so viel Positives, was daraus entsteht. Ja? Du kannst es ja sehen, da nicht weit von uns, da schlagen jeden Tag die Bomben ein, da fliegt das Zeug durch die Gegend. So viel Schönes kommt dabei nicht heraus. Es kommt ein Chaos heraus. Aber Gott ist ein Gott des Lebens. Er ist das Leben. Und was er schafft, das kann nur er. Er hat Leben hervorgebracht. Auf unserem Planeten, auf der Erde, ist Leben. Das ist ein Wunder, weil es Gott gibt. In der Mikrobiologie, du gehst da rein und du merkst, es wird alles immer noch interessanter. Es ist nicht irgendetwas, sondern Leben. Das ist die Eigenschaft Gottes. Und das ist so vielseitig, vielschichtig. Am Anfang in der Schrift sehen wir ja auch, Gott lässt alle diese Dinge hervorkommen. Natürlich das Licht am Anfang, dann die Sterne, die Sonne, den Mond und so weiter, die Lichter, die Zeiten bestimmen. Aber dann diese ganzen Pflanzen, die wachsen. Die Tiere auf dem Land, zu Wasser, in der Luft. Ja, alles, was kreucht und fleucht, alles hat Gott geschafft. Diese Welt ist voller Leben. Aber dann schafft Gott noch etwas ganz Besonderes, nachdem er alles, dieses wunderbare, lebendige, diese Schöpfung hervorgebracht hat. Dann sagt er, jetzt lasst uns den Menschen machen. So ist die Frage, ja, wer spricht da mit wem? Ja, Gott hat einen Plan. Dieser Plan hat sehr mit dem Menschen zu tun. Weil die Schöpfung war in keinem guten Zustand gewesen. Da ist viel Zeit vergangen. Und Gott musste schon ein Gericht auf diese Welt bringen. Und es gab eine Herrschaft eines gefallenen Engels, der Satan, der die Welt beherrscht hat. Deshalb musste da ein Gericht stattfinden. Und Gott hat einen Neuanfang gemacht. Und dort ist der Mensch im Zentrum. Dort steht der Mensch inmitten eines Gartens. Gott schafft den Menschen. Und zwar nicht nur, wie er die anderen Dinge schafft, sondern er formt ihn. Das heißt, es ist für ihn was Besonderes. Er formt den Menschen und nicht irgendwie, sondern in seinem Bild. Also, er formt den Menschen, der aussieht wie Gott. Wer hat Gott schon mal gesehen? Niemand hat Gott je gesehen. Gott ist unsichtbar. Aber er formt ein Wesen, das so aussieht wie er. Erstaunlich. So, das heißt, Gott möchte, dass da jemand auf dieser Erde ihn repräsentiert, der aussieht wie er, der auch ein ähnliches Wesen hat wie er, der Empfindungen hat wie Gott, der Gedanken hat wie Gott, der Weisheit hat, der vieles für Gott hier auf dieser Erde umsetzen kann, die Erde verwalten kann. Nicht beherrschen, wie wir das so kennen, ja, herrschen mit Waffengewalt. Aber herrschen im Leben, ja, sehen wir auch im Römerbrief. Und dieser Mensch, der wird vor eine Entscheidung gestellt. Und ich sage euch, diese Entscheidung, das war auch gestern für mich so wichtig zu hören, wir brauchen das. Wir müssen uns immer wieder vor diese Entscheidung stellen. Einmal in meinem Leben habe ich mich ganz bewusst für Jesus entschieden. Es war eine Entscheidung. Ich hätte sagen können, nee, interessiert mich nicht. Oder ich hätte weglaufen können. Aber ich habe mit diesem jungen Mann, der mich gefragt hat, ob ich Jesus kennenlernen möchte, ich habe gezögert und schon hat er mit mir zusammen gebetet. Und dieses Zögern war meine Rettung. Und ich bin bis heute dankbar. Aber ich habe dann auch gebetet. Er sagt, du bete jetzt auch. In dem Moment habe ich den Herrn Jesus in mein Leben ganz bewusst aufgenommen. Ich wusste nicht, was dann auf mich zukommt. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich habe auch nicht die ganze Zeit nur gezweifelt, ja, und immer wieder alles hinterfragt, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich bin bestätigt worden auf jedem Schritt, den ich mit Jesus weitergegangen bin. Und ich weiß auch, ich muss immer wieder neue Entscheidungen treffen. Aber was für eine Entscheidung muss ich treffen? Und das ist auch wichtig für heute. Ob wir die Entscheidung treffen, dass wir alles richtig machen? Entscheidung treffen, dass wir keine Fehler machen? Entscheidung treffen, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch? Entscheidung treffen, alles zu wissen und beurteilen zu können? Es ist eigentlich eine Entscheidung, die uns Menschen widerstrebt, wo man schnell in eine Ecke gestellt wird, einfältig. Es gibt da dieses Angebot, zwei Bäume. Ich mache sie mal an die Tafel. Sind beide grün? So. Und ich weiß nicht, was für eine Form die hatten. Auf jeden Fall standen in Garten Eden, hat der als der Mensch geschaffen war, standen zwei Bäume in einer besonders exponierten Stellung, die waren wichtig. Die hat Gott da extra hin platziert. Und er hat gesagt, das hier ist der Baum des Lebens. Und wer von dem Baum isst, es kommt im Zusammenhang klar heraus, der hat das ewige Leben. Der hat das Leben Gottes empfangen. Erinnere dich, der Adam ist geschaffen. Er war eine lebendige Seele, aber er hatte noch nicht Gottes Leben empfangen. Ja, ist ein Unterschied, ob du lebendig bist, ja, und so ein kleines Baby auf die Welt kommt, schreit und isst und trinkt und sich freut und sich bewegt. Ja, aber wichtig ist für uns Menschen, dass wir auch das göttliche Leben aufnehmen. Sonst werden wir unserer Bestimmung nicht gerecht. Und sind wir zwar Menschen, in Gottes Bild geschaffen, aber möglicherweise bringst du gar nicht Gott zum Ausdruck. Dieser Baum ist der Baum des Lebens. Und um den geht es auch in der ganzen Schrift. Wir haben den gesehen in Offenbarung 22. Wir sehen ihn immer wieder zwischendurch. Der Baum des Lebens. Und dann gibt es daneben einen Baum, der hat einen komplizierten Namen. Der heißt der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Geschwister, egal wo du hinguckst, wo es Probleme gibt, auch unter uns Christen, selbst in der Gemeinde, es ist immer dieser Baum im Spiel. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das klingt so geistlich. Erkenntnis. Wer will keine Erkenntnis? Wir wollen alle Erkenntnis, wir wollen alles wissen, wir wollen alles beurteilen können. Des Guten und Bösen. Ich schreibe den Namen gar nicht ganz aus, weil der so lang ist. Das ist ein komplizierter Name. Muss man vieles erklären, beschreiben, ja. Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber du kannst es auch ganz einfach machen. So, das ist der Unterschied. Die beiden Bäume. Der eine ist der Baum des Todes und der andere ist der Baum des Lebens. Und da gibt es immer die Entscheidung. Der Mensch stand vor der Entscheidung. Und wir wissen, er hat sich für diesen Baum entschieden. Und das ist der Baum, durch den die Sünde in uns Menschen kommt, durch den die Verdorbenheit Satans in uns Menschen hineinkommt und uns verdirbt für Gott. Wenn wir es noch so gut meinen, wir möchten gerne alles erkennen und wissen und auch richtig machen in der Gemeinde, bei Gott gibt es ein anderes Prinzip. Müssen nicht immer gucken, ist alles richtig, läuft etwas falsch, sondern wichtig ist, bin ich beim Baum des Lebens? Da kommen wir noch dazu. Es ist der Baum des Lebens. In Offenbarung, Kapitel 2, ist er auch erwähnt. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Dort wurde aufgerufen zur Buße. Buße. Von was müssen die Buße tun? Welche Sünde steht hier? Die haben nicht schwer gesündigt, wie zum Beispiel die Korinther. Zumindest ist da nichts berichtet hier, dass sie nur gute Sachen erwähnt. Gut, wie gut ihr seid. Nicht mal böse. Gute, ihr seid gute Christen. Ihr habt so viel Gutes vorzuweisen. Und dann sagt er, aber ich habe gegen dich. Das ist der Herr Jesus. Einerseits der gute Hirte, ja, aber andererseits auch dieser brennende Christus, der auch Gericht übt in den Gemeinden. Er sagt, ich habe etwas gegen dich. Euch fehlt etwas, und zwar etwas Wesentliches. Euch fehlt das Wichtigste, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, sagt er. Und wer Buße tut und umkehrt und die Stimme des Geistes hört, die durch dieses Wort spricht. Von dem heißt es, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Das heißt immer eine Belohnung für deine Umkehr, für deine Buße, ist Essen vom Baum des Lebens. Und in dem Zusammenhang, da heißt es nämlich, denke daran, wovon du gefallen bist. Und dann haben wir oft gefragt, ich habe mich auch oft gefragt, wovon gefallen, wovon bist du gefallen? Und gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und dann heißt es nicht, und kehr um zur ersten Liebe. Komisch. Tue Buße, kehr um zur ersten Liebe. Sondern tue die ersten Werke. Also sie hatten viele Werke, aber sie sollen zurückkommen zu den ersten Werken. Und wir haben das große Privileg, dass das gerade für uns hier gerade in Karlsruhe, das ist so lebendig. Wir waren gerade eben erst, hatten wir die Geschichte, die Apostelgeschichte, und zwar an der Stelle durchgenommen, wo Paulus in Ephesus war. Und was da alles passiert ist, das waren die ersten Werke. Da hat Gott gewirkt, sehr stark gewirkt durch das Evangelium. Ja, dort kamen einige mit Paulus zusammen, sogar mehrere, viele Jünger kamen zusammen mit ihm in einer Schule des Tyrannus, ja, die sie dort wahrscheinlich gemietet hatten, und haben dort das Wort, sich im Wort bewegt. Und dann sind sie von dort ausgegangen nach ganz in die ganze Landschaft Asien, um das Wort zu predigen. Das waren die ersten Werke. Und dann gab es so viel Aufruhr, so viele Unruhen. Es gab auch eine Situation, da wurde ganz klar, man kann nicht einfach das Christsein so nebenher mitnehmen. Dann gab es ein paar so Dämonenaustreiber, ne? 7 an der Zahl. Und sie hatten so eine Arbeit, wir treiben Dämonen aus. Und dann haben sie einen schweren Fall gehabt und dachten, okay, jetzt versuchen wir es mal mit dem Namen von Jesus, den der Paulus predigt. Und dann gehen sie zu diesem Dämonen und sagen, im Namen Jesu, den Paulus predigt, fahre aus. Diesen Männern ist es sehr schlecht ergangen. Weil dieser Dämon sagte, Jesus kenne ich wohl, Paulus kenne ich auch, aber ihr, wer seid denn ihr? So, das heißt, nimm die christlichen Dinge nicht einfach so, du kannst sie nicht einfach wieder so anwenden, wo es dir gerade passt. Sondern entweder du bist Christ und lebst mit dem Herrn und gibst dich auch dem Herrn hin, ja, und bist eins mit ihm, dann gehst du einen geraden Weg. Aber nicht einfach das Christliche mit einfließen lassen. Oder auch, ja, ich habe meine Pläne für mein Leben, aber gucke ich halt, dass ich auch mal sonntags in die Versammlung komme. Also mach Christenleben nicht zu einer Nebensache. Und als das passiert ist dort in Ephesus, da kam eine große Furcht sogar über die Menschen dort. Und das Evangelium hatte dort einen großen Eingang unter den Menschen. Und dann ging's weiter, Apostelgeschichte 19. Dann gab es Menschen, die kamen von sich aus. Möglicherweise sogar waren sie schon gläubig. Und die kamen von sich aus und haben nicht nur heimlich still in ihrem Kämmerchen ihre Sünden bekannt, sondern die haben öffentlich zugegeben, was sie für schlimme Sachen gemacht haben. Was sie für Dinge getan haben, die gegen Gott sind. Besonders diese vorwitzigen Künste, ja, Zauberei und solche Dinge, ja, solche, so Geheimwissen in ihren Büchern. Sie sind hergegangen und haben diese ganzen Bücher öffentlich verbrannt. Die haben sich völlig von diesem Zeug gelöst. Nicht nur lösen wollen, sondern das war für sie ihre Vergangenheit. Und sie haben es nicht nur verkauft, sondern sie haben es verbrannt. Und das zeigt auch, was für eine Kraft das Evangelium damals hatte. Und das waren die ersten Werke. Ich nehme nicht das noch mit, nehme das noch mit. Und dann mache ich da einen Kompromiss. Und jetzt, natürlich für uns Christen, jetzt ist die Zeit für jetzt Ostern. Ostern ist ein heidnisches Wort. Ostern ist... kommt aus diese Gottheit Ostera. Das ist eine Fruchtbarkeitsgöttin, die geht uns gar nichts an. Mit der haben wir null zu tun. Es ist eigentlich das jüdische Pessachfest und auf der anderen Seite für uns, die gläubigen Christen, man kann das auch jährlich wirklich auch, man kann das bewusst auch feiern. Es ist das Fest der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Es ist ein Fest des Lebens. Das Leben hat gesiegt über den Tod. Aber da brauchen wir keine äußeren Praktiken. Und schon gar nicht Osterhasen oder Ostereier. Wir sind so bereit, immer wieder so Kompromisse zu machen, immer wieder dem Teufel so den kleinen Finger hinzuhalten. Wir brauchen so eine Klarheit, wir möchten dem Herrn ganz gehören. Und da heißt es hier, Offenbarung 2, Vers 7, dem werde ich geben vom Baum des Lebens. Ja, die ersten Werke. Ich möchte gerne wieder die ersten Werke tun. Hast du nicht Freude, das Evangelium zu predigen? Alle Geschwister, die das regelmäßig machen, sie sind voller Freude. Die haben nicht so viele Probleme. Auch wenn sie welche haben, sie sind ihnen nicht so wichtig, weil sie wissen, wofür sie leben. Ja, und je mehr wir auch da herausgefordert sind, Geschwister, das ist für uns eine Errettung. Das ist eine Errettung. Weil es ist ein Strom des Wassers des Lebens und der muss fließen. In 1. Mose sehen wir nicht nur einen Baum des Lebens, sondern wir sehen auch den Strom des Wassers des Lebens. Da gibt es einen Strom, der von Eden ausfließt. Der Strom hat immer einen Ursprung. Das ist ein Strom, der sich dort verteilt und dann viele in alle Richtungen auseinandergeht, verschiedene Arme. Aber dieser Strom, der hat Besonderheiten. Es ist dieser eine Strom, das heißt es da, da findet man Gold. Und woraus ist die Stadt, das neue Jerusalem in Offenbarung 21, woraus ist die gebaut?
Aus Gold.
Aus Gold. Woher kommt denn das Gold? Woher kommt das Gold in der Gemeinde? Das Gold heißt die Gegenwart des Herrn, das Wesen des Herrn, das in dich eingewirkt ist. Woher kommt denn das? Es kommt, weil du den Strom des Lebens genießt.
Amen.
Weil du dem Herrn Raum gibst, dass er durch dich fließen kann. Und dann findest du Gold. Das ist was Wertvolles. Du findest so wertvolle Dinge, die der Herr, die in Ewigkeit Bestand haben. Die Gemeinde wird gebaut aus Gold, Silber, Edelstein, nicht aus Holz, Heustroh. Wunderbar, gell? Dort findet man Gold. Der Strom, der bewässert den ganzen Garten. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist kostbar. Und dort gibt es Bedolach-Harz. Das ist sowas ähnliches wie Bernstein. Und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon. Der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hidekel. Der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss ist der Euphrat. Also lauter Flüsse, die die kostbaren Bestandteile transportieren. Also wenn du Gold willst, musst du im Strom sein. Wenn du Edelsteine willst, wenn der Herr aus dir so einen Edelstein machen soll, musst du im Strom sein. Ein Strom des Wassers des Lebens. Dieser Strom zieht sich durch die ganze Bibel. In Offenbarung sehen wir die Vollendung. Und da sehen wir nicht mehr das Paradies, obwohl das auch eine paradiesische Umgebung ist. Aber du siehst, er kommt vom Thron. Der Strom kommt aus dem Thron. Das ist sehr bezeichnend. Wie kann das sein? Ein Strom kommt von dem Thron. Das ist nicht mehr physikalisch oder so zu erklären. Das ist einfach, weil es einen symbolischen Charakter hat. Das ist ein Wort, das uns ein klares Bild gibt, wie Gott regiert. Wie regiert Gott? Oder wie regiert Gott auch in der Gemeinde? Auch in unserem Leben, indem er uns den Zustrom seines Lebens gibt. Und das bringt uns immer mehr unter seine Herrschaft. Ja, dadurch bist du immer williger, seinen Willen zu tun. Auch deine eigenen Dinge loszulassen und dem Herrn zu vertrauen, dem Herrn zu folgen. Ja, da ist der Thron, da ist seine Herrschaft. Dort regiert der Herr, dort kommt dieser Strom des Wassers des Lebens her. Nochmal taucht der Strom auf in Hesekiel 47 unter einem anderen Aspekt. Dort ist der neue Tempel beschrieben, von dem Hesekiel schreibt. Und der hat an der einen Seite am Altar, da kommt ein Wasser raus, am Anfang noch ganz wenig. Hesekiel 47, ich habe jetzt die Elberfelder. Er führte mich zum Eingang des Hauses, also Hesekiel wird von dem Engel dorthin geführt und es wird ihm alles gezeigt von diesem zukünftigen Tempel. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und so misst er und misst immer wieder 1000 Ellen. Das ist ein göttliches Maß. Denke dran. Gott will immer auch bei dir was messen. Aber er bringt uns dorthin, dass wir am Schluss nicht mehr selber stehen, sondern schwimmen müssen. Wenn der Strom so hoch ist, dass wir schwimmen müssen, dann ist nicht nur, dass wir selber die Kontrolle verlieren, sondern dann hat der Herr über uns die Kontrolle. Und zwar durch sein Leben. Denke nicht, wenn du dich so für den Herrn hingibst, wenn du ihn so genießt, macht einen extremen Eindruck. Aber es braucht diese Hingabe und dieses ganze Eintauchen in diesen Strom. Ich werde nie vergessen, als ich zum ersten Mal zu einer Jugendkonferenz kam und morgens war es plötzlich laut auf dem Flur. Dann gucken wir raus, meine Frau und ich, wir waren damals schon sehr jung verheiratet. Da saßen in einer Ecke auf den Stühlen, da saßen junge Geschwister und die haben ganz laut gerufen. Amen. Herr Jesus. Oh, Herr Jesus. Und dann das Wort noch dazu, immer wieder ein Fetzen aus einem Bibelvers dazu und Amen gesagt. Ja? Immer wieder einen halben Satz und dann wieder Amen. Oh, meine Frau sagt, komm, da setzen wir uns dazu. Für mich, mir war das irgendwie komisch. Es ist komisch, es ist komisch. Und der Paulus sagt ja auch mal, wenn ihr alle in Zungen redet und ein Unkundiger hereinkommt, der wird denken, ihr seid alle von Sinnen. Ist manchmal gut, ein vernünftiges Wort zu reden, aber wenn wir alleine sind oder unter uns sind, das ist wichtig, dass wir den Herrn genießen. Ja, nicht nur ein schönes, langes Gebet sprechen. Davon wirst du nicht satt. Und die anderen auch nicht. Aber wenn du das Wort nimmst und den Namen des Herrn Jesus anrufst, da fängt etwas in uns an zu fließen. Es ist so. Es ist komisch. Eigentlich widerstrebt es meiner seelischen Art. Aber ich habe an dem Tag angefangen, meinen Mund aufzumachen. Und hab mal auch Amen gesagt. Und auch mal was mitgebetet. Amen. Und ich habe gemerkt, der Herr schmeckt gut. Das merkst du sonst nicht so. Du weißt, der Herr ist gut. Er hat dir da geholfen. Er meint es gut mit dir. Er hat dich erlöst. Aber ihn zu schmecken als dieses Wasser des Lebens, ist nochmal was anderes. Das ist was anderes. Und wenn wir das nicht kennen, dann werden wir immer mit diesem Baum Probleme haben. Unser ganzes Leben lang. Wir werden immer uns verhalten, wir werden uns immer selber kontrollieren, wir sind immer wir, komm du mir nicht so nahe, dann komme ich dir auch nicht so nahe und halt, ich sehe das aber anders. Aber wenn wir alle von diesem Strom trinken, wie heißt es da, vor dir ist, das ist Psalm 16, ne? Du tust mir kund, den Weg des Lebens. Und vor dir ist Freude die Fülle. Die Dinge werden kleiner, die uns sonst so wichtig sind. Die werden klein, wenn wir den Herrn wirklich als dieses Leben kennen. Das ist der Strom des Wassers des Lebens. Und das heißt sogar in Hesekiel, das hat gestern auch schon der Michael erwähnt, deshalb will ich da nicht noch länger drauf eingehen. Es heißt in Hesekiel auch, dass alles, wohin dieser Strom kommt, gesund werden wird. Wisst ihr, wir doktern oft an Problemen herum, wir meinen es gut, dann sehen wir, da hat jemand ein Problem, wir versuchen zu helfen und dann geht's nach hinten los. Wir brauchen in allen Dingen, besonders in der Gemeinde, wir brauchen dieses Bewusstsein, es geht um Leben. Es geht um das Leben. Und die Verse und auch Offenbarung, und viele dieser Verse, die ich jetzt hier da in diesem Outline habe, sind ja aus dem Johannesevangelium. Der Johannes, der war schon alt, als er diese Schriften verfasst hat. Er hat sein Evangelium geschrieben, er hat seine drei Briefe geschrieben und er hat die Offenbarung am Ende geschrieben. Ja, er hat einen großen, wichtigen Beitrag zum Neuen Testament geleistet. Aber sein Schwerpunkt, sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Leben. Natürlich, die Liebe, ja, natürlich, aber die Liebe ist ebenfalls eng verbunden mit dem Leben. Die kommt aus dem Leben. Aber er führt zurück zum Leben. Er kannte die Anfänge noch, er kannte den Herrn Jesus sogar noch persönlich. Und jetzt sind schon eine andere Generation, sind jetzt dran. Eine andere Generation in den Gemeinden, die diesen Anfang noch nicht mitgemacht hat. Und er sieht es als sein, wie soll man sagen, seine Aufgabe, die der Herr ihm auch auferlegt hat, noch einmal diesen zurückzuführen zu diesen wichtigen, grundlegenden Dingen des Lebens. Gell, so fängt er sein Johannesevangelium an. Nicht mit einem Stammbaum, sondern er sagt, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ganz elementar zurückgebracht zu Gott. Und dann heißt es, wie wir gelesen haben im Vers 4, in ihm war das Leben. In Jesus war das Leben. Und dieses Leben, um das geht's dem Johannes in seinen ganzen, auch in seinen Briefen. Ja, wenn du den ersten Johannesbrief anguckst, da heißt es, was von Anfang an war. Da siehst du, er hat so eine Last, die Heiligen zum Anfang zurückzubringen. Was von Anfang an war. Was wir gesehen haben, was wir beschaut haben, was wir sogar betastet haben. Vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Er sagt nicht, Jesus ist erschienen. Er sagt nicht, Gott ist Fleisch geworden. Er sagt, das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen, verkündigen euch das Leben, was beim Vater war und uns offenbart worden ist. Und dies schreibe ich, damit unsere Freude völlig wird. Ja. Also diese Freude ist nur völlig, wenn wir alle hier uns am Baum des Lebens befinden. Und gemeinsam den Herrn als Leben genießen, kennen. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Das war die Last von Johannes, das Wort des Lebens. Und dann das Wasser des Lebens, gehe ich nochmal kurz drauf ein. Johannes 4, Vers 14, sagt der Herr, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, sagt er zu dieser Samariterin am Jakobsbrunnen in Samaria. Dann sagt er, dann würdest du mich bitten und ich gebe dir lebendiges Wasser. Und er sagt in dem Zusammenhang auch, dass dieses Wasser ein Brunnen wird, das ins ewige Leben quillt. Das heißt, wenn du von diesem lebendigen Wasser getrunken hast, dann bleibt es nicht dabei. Ich habe einmal in meinem Leben von Jesus getrunken, aber so hat es angefangen. Dabei ist es nicht geblieben. Da ist ein Brunnen in mir. Merkst du nicht? Er ist auch in dir. Ein Brunnen. Und ein Brunnen hat die Eigenschaft, dass er Wasser spendet. Da kommt Wasser raus. Ja? Und er fließt bis ins ewige Leben. Das heißt, das ist der gleiche. Im Grunde vom Prinzip her dasselbe wie dieser Strom, den wir in Offenbarung Kapitel 22 sehen. Der fließt in uns allen. Gell? Wasser des Lebens. Und wisst ihr, die Menschen um uns herum, wenn wir einmal die Gelegenheit haben, Evangelium zu predigen, sie möchten nicht belehrt werden. Die möchten nicht, wie soll man sagen, dass du sie überzeugst mit deinen Ansichten. Was sie brauchen, und ein Bruder hat heute Morgen diesen Vers gelesen, meine Seele dürstet. Ja, sie haben Durst nach Gott. Und wenn du kommst, weißt du, die ganze Menschheit ist durstig. Und wenn du kommst und in der Lage bist, von deiner Quelle etwas fließen zu lassen, das wird sie zufrieden machen. Dann werden sie, oh, so, das habe ich noch nie gehört. Da, ich kann es zwar nicht verstehen, aber irgendwie, was du, wie du sagst und was du sagst, ich find's gut. Und sie werden aufmerken, ja, und werden merken, da gibt's Speise, da gibt es etwas, was belebt und nicht nur etwas, was überzeugen will, Leben. Und Johannes 4, Vers 14, oder Johannes 4 generell, zeigt es auch, das Evangelium, wie der Herr das Evangelium predigt. Das war keine Überzeugungsarbeit. die er geleistet hat bei der Samariterin. Er war dort bei ihr und hat mit ihr ein Gespräch gehabt. Ja, und es war völlig entspannt. Es war nicht, oh, ich habe heute noch niemanden das Evangelium gepredigt, lassen wir mal schnell irgendjemanden ein Traktat geben. Nein, das war einfach aus der Situation heraus. Und weil der Herr so gefüllt ist mit Leben, weiß er genau, was er für einen Satz jetzt sagen soll. Wenn wir gefüllt sind, dann wird uns schnell auch mal ein Wort kommen für die anderen. Und Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39 haben wir gelesen. Das ist eine wichtige Stelle und ich denke, das ist wichtig, dass wir das alles auch im Gedächtnis behalten und auch, dass es bei uns in Fleisch und Blut übergeht. Am letzten Tag des Festes, im großen Tag, es war das Laubhüttenfest. Ein großes Fest im jüdischen Kalender, Jahresrhythmus. Und der letzte Tag ist in der Regel der größte. Ja, das ist die große Schluss, Abschlussfeier, ja. Und da steht Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Was haben die ganze Zeit gemacht dort bei dem Fest? Essen und trinken. Aber es gibt doch noch einen Durst, der wurde nicht gestillt. Wenn jemand dürstet. Er sagte, es geht überhaupt nicht um eine richtige Lehre. Es geht um Leben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und jetzt kann man auch sagen, wer an mich glaubt, es ist beides möglich zu übersetzen, so was ich gehört habe. Ich bin kein Sprachexperte, aber wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also im Griechischen ist es nicht eindeutig, wie die Schrift sagt. Einerseits sagt die Schrift, dass aus unserem Inneren lebendiges Wasser fließen soll. Ja? Andererseits glauben wir, wie die Schrift sagt. Ist beides richtig. Lob den Herrn. Wir glauben, wie die Schrift sagt und deshalb werden Ströme lebendigen Wassers aus unserem Inneren fließen. Luther hat mit Leib übersetzt. Aus seinem Leibe werden Wasserströme fließen. Ist auch nicht verkehrt, weil wir haben ja alle einen Leib. Und dann machst du deinen Mund auf. Das auch, gehört auch zu deinem Leib. Und dann kommt Wasser des Lebens heraus. Ja? Nur weil du gerade kurz ein Zeugnis mitteilst. Oder etwas weitergibst an jemanden, der eine Frage hat. Auch wenn Fragen zu beantworten sind. Nicht so schnell meinen, man muss alles beantworten. Das ist alles aus dem Leben. Stell dir mal vor, der Herr Jesus kriegt, aufgeregte Menge kommt. Ja, wir haben eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt. Was sollen wir jetzt mit ihr machen? Mose sagt, steinigen. Was sagst du? Jetzt können wir eine Diskussion anfangen. Alter Bund, neuer Bund. Der Herr Jesus hat einfach nur gewartet. Das ist auch das Leben. Manchmal gibt das Leben nicht 1000 Antworten gleichzeitig auf einmal. Das Leben kann auch mal warten. Das ist Leben. Kann auch mal warten und gucken, hören und innerlich mit dem Vater in Rücksprache und dann ein bisschen auf den Boden malen, bis sich die Aufregung gelegt hat. Ja, manchmal mischen wir gleich mit, wenn es Aufregung gibt. Oh, wo, was ist da los? Das Leben ist auch mal anders. Lässt die Aufregung erstmal abebben. Und dann die wunderbare Frage, die kann sich kein Mensch ausdenken. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was ist das? Das ist Leben. Und mit dem Leben kommt was? Im gleichen Kapitel sagt der Herr, das Leben ist das Licht der Menschen. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Wunderbar. Licht und Leben. Das sehen wir auch in Offenbarung Kapitel 22 im ersten Vers. Und auch in den folgenden Vers. Dort ist klar wie Kristall. Was ist das? Das ist Licht. Andere Übersetzungen sagen glänzend. Auf jeden Fall strahlt da was. Klar wie Kristall. Und es ist auch durchsichtig. Kristall ist durchsichtig, klar. Wenn du in diesem Leben bist, weißt du, da musst du nichts mehr verstecken. Du genießt einfach den Herrn. Du musst dich nicht verstecken, wenn du einen Fehler machst. Wir sind alle voreinander, sollte so sein, auch ein offenes Buch. Weil der Herr alle unsere Sünden vergibt. Ich muss nichts unter den Teppich kehren, was bei mir, wo ich denke, das stimmt vielleicht bei mir was nicht, dann halte ich mich lieber zurück. Nein, sei offen, sei transparent. Weil der Herr vergibt alles. Wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, weil in dieser Gemeinschaft kommt ja raus, dass du das Blut brauchst. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Das ist durchscheinend, das Licht scheint durch. Und damit das Leben wieder fließen kann, musst du wieder gereinigt werden. Ich fand es wichtig auch von gestern Abend, dass wir dieses Bewusstsein haben. Das Blut des Herrn hat dafür gesorgt, dass wir heute, ich sag mal, unbekümmert den Strom des Lebens und den Baum des Lebens genießen können. Wir brauchen uns nicht noch Gedanken machen, oh, darf ich jetzt überhaupt, habe ich Zutritt? Nein, geh! Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Geh in die Gegenwart des Herrn. Geh zum Baum des Lebens. Gell? Das sollten wir uns nie abhalten lassen. Und natürlich sehen wir im Johannesevangelium auch vieles. Zum Beispiel das Brot des Lebens. Speise. Ja? Den Herrn essen. Den Herrn im Wort essen. Das ist etwas, das kannst du jetzt nicht mehr nur theoretisch abhaken. Essen ist Essen. Also ich kann nicht sagen, es ist gut, wenn ich jeden Tag regelmäßig esse. Aber dann esse ich gar nicht. Mein Kühlschrank ist leer und ich esse gar nicht. Das wird nicht lange gut gehen. Wir müssen lernen zu essen. Regelmäßig. Nicht wichtig, wie wir das machen, wie lange wir... Ja, da gibt es auch Regeln, die kann man sich selber auferlegen oder auch nicht. Wichtig ist, dass wir essen, dass es Speise ist. Manchmal komme ich zu einer Stelle im Wort und ich bin so vom Herrn berührt und merke, ah, der Herr spricht zu mir. Das ist Speise, ja. Das beschäftigt meine Verdauung jetzt. Gell? Da habe ich jetzt was, da kann ich heute vielleicht noch ein bisschen dran verdauen, wiederkäuen, obwohl wir ja keine Wiederkäuer sind. Aber trotzdem, du kannst es wieder hervorholen und nochmal den Herrn dadurch sprechen lassen. Und es verfolgt dich vielleicht durch den Tag und es wird verinnerlicht. Speise, die bleibt, sagt der Herr Jesus. Schafft euch Speise, die bleibt. Und obwohl viele nicht verstanden haben, was er sagt, als er sagt, ihr müsst mich essen, haben sie es doch in Wirklichkeit erfahren, wie der Petrus. Der ist da geblieben, die anderen sind weggegangen, da sind nur noch ein paar da geblieben. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihnen, was ist mit euch, wollt ihr nicht auch gehen? Und der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, sag mal, Petrus, du hast die Worte gar nicht verstanden. Aber du kannst nicht mehr weg. Das ist das Leben. Du verstehst nicht alles. Er hat dort die Juden, er hat die Menschen dort vor den Kopf gestoßen. Er hat gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, mein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Das ist ein starkes Wort. Das ist kein Wunder, laufen alle weg. Aber da waren doch ein paar da geblieben. Ja, was ist mit euch? Da, Tür ist offen, ihr könnt gehen. Nein. Herr, wohin sollen wir gehen? Oh, Herr Jesus. Und wenn wir das geschmeckt haben, Geschwister, das ist so elementar. Das wird unser Leben prägen. Auch für die Zukunft. Auf das Leben ausgerichtet zu bleiben. Und nicht so, sich durch irgendwelche anderen Dinge, Nebenstraßen, Praktiken. Ja, heutzutage geht es auch schon um politische Einstellungen. So vieles auch, was sogar in die Gemeinde mit hineinkommt, wo man dann plötzlich, was plötzlich ein Thema werden kann, wenn wir nicht aufpassen. Wir sind auf das Leben ausgerichtet. Das ist ganz wichtig. Leben ist das Einzige, heißt es in dem einen Lied. Leben ist das Einzige, was bei dir zählt. Ja, das ist unsere Wirklichkeit. Es ist nicht nur irgendein leeres Wort. Und als der Herr Jesus auferstanden ist, das sehen wir jetzt auch in Johannes 7 wird es beschrieben, Vers 38, 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus diesem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So, und dann wird es erklärt in Vers 39. Erklärt er, was er damit meint. Der Schreiber erklärt es. Dies sagte er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. So, das hat Johannes hinzugefügt. Das sind nicht die Worte des Herrn Jesus. Aber Johannes hatte ja inzwischen, bevor er dieses Evangelium geschrieben hat, das schon erfahren. Er war ja dabei. Im Pfingsten. Er war dabei, als der Geist kam. Gell? Als alle erfüllt wurden. Gell? Als der Strom des Lebens durch alle geflossen ist. gell, dass Menschen gerettet wurden, gell, und überall in der ganzen Gegend auch dieses Wort sich ausgebreitet hat und der Strom des Lebens hingekommen ist und vieles gesund gemacht hat. Das sagte er aber von dem Geist, denn der Geist war noch nicht. Das ist auch eine Streitfrage selbst unter Theologen. Der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Geist musste erstmal zu dem Geist werden, der er heute ist. Es gab schon immer den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist wurde durch das Leben Jesu, die Menschwerdung, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und seine Erhöhung, wurde der Geist zu dem, was er heute ist, nämlich dieser Geist, den Gott ausgegossen hat auf alles Fleisch. Das ist der Heilige Geist. Macht es hier mal kurz dran. Der Herr Jesus wurde Mensch, Menschwerdung. Ich mache nur ein M hin. Dann ist sein menschliches Leben, das er geführt hat. Ja, das ist alles heute in dem Geist Jesu drin, diese Art von Mensch. Wenn du den Geist, den Heiligen Geist empfangen hast, weißt du, wir haben so Vorstellungen. Aber da ist die Menschlichkeit Jesu drin. Was für ein Mensch war Jesus, das kann man heute an Christen sehen, die ihm nachfolgen, die ihn kennen. Menschliches Leben ist drin im Geist. Dann ist drin sein Tod. Das ist nicht nur der Tod für die Erlösung, sondern der Herr hat für alles den Tod geschmeckt. Der Herr hat sogar unser altes Menschsein beendet, dort am Kreuz. Da mache ich noch ein Kreuz hin. Und dann ist er auferstanden und aufgefahren. Auferstehung und Auffahrt. Er sitzt heute auf dem Thron. Wir haben es gelesen, Offenbarung 5, Offenbarung 8. Er ist auf dem Thron und wir sehen auch hier in Offenbarung 22 einen Thron. Christus sitzt auf dem Thron. Gott und das Lamm sitzen auf dem Thron. Und das alles zusammen ist in dem Heiligen Geist drin. Und jetzt hat Gott ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Was ihr hier seht und hört, sagt der Petrus in Apostelgeschichte 2, hat Gott ausgegossen. Guck mal, du hörst das Evangelium in deiner Sprache von ein paar Fischern von Galiläa, die gar kein Griechisch können, die gar kein Phönizisch können, die kein Römisch-Italienisch können. Und du hörst sie in deiner Sprache die mächtigen Taten Gottes verkündigen. Was ist das? Das ist der Geist. Wir haben in Zungen geredet. Zungen sind andere Sprachen. Der Geist ist nicht nur etwas, was Gott schickt. Ja, wir denken immer, ja, Jesus schickt den Tröster, den Heiligen Geist. Wenn ich mal weg bin, dann kommt zu euch ein Tröster. Der tröstet euch. Der spricht für euch, der hilft euch. Der ist nicht getrennt von Jesus. Das können wir ganz klar sehen im Wort. Ein Vers macht es ganz klar. Das ist 1. Korinther 15, Vers 45. Ganz klar. Das ist auch ein Vers, den muss man einfach drin haben. 1. Korinther 15, Vers 45. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Aber dann heißt es, der letzte Adam, er wurde zum Geist, der lebendig macht oder der das Leben gibt. Ja, also hier ist die Betonung auch auf dem Leben. Der letzte Adam, wer ist es? Das ist Jesus. Mit Jesus ist die ganze adamitische Menschheit abgeschlossen worden, beendet worden. Das ist der letzte Adam. Also wenn du heute noch in Adam bist und nicht in Christus, dann bist du nicht auf der Höhe der Zeit. Wo sind wir heute? In Christus. Wir sind heute in Christus. Wie wir gestern auch gehört haben, wenn wir glauben und getauft sind, sind wir in Christus. Wir haben Christus angezogen. Das ist eine neue Menschlichkeit, eine neue Persönlichkeit. Das ist der neue Mensch, sagt die Bibel. Und alles durch den Geist. Jesus ist nicht nur, wie soll man sagen, der den Geist schickt, sondern er kommt selber. Erst sagt er, ich schicke euch den Tröster, einen anderen Tröster. Und dann sagt er, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Ja, was ist das? Er sagte, ich schicke euch einen Tröster. Also ich gehe und schicke euch einen Tröster. Und dann sagt er, ich lasse euch nicht als Waisen alleine. Ich komme zu euch. Und dann sagt er noch, wir werden Wohnung bei euch machen. Der Vater und der Sohn machen Wohnung bei uns. Und das ist bestimmt nicht erst im Himmel, wo viele Christen denken, da gibt es dann irgendwelche Wohnungen im Himmel. Und im Himmel, da fließt irgendwo ein Strom. Und da gibt es irgendwo den Baum des Lebens. Und da gibt es eine goldene Straße. Geschwister, das ist etwas, was wir heute erfahren müssen. Sonst wird es eine große Überraschung werden später. Wir müssen heute lernen, was ist das, der Strom des Lebens? Was ist der Baum des Lebens? Diese Erfahrung, die ist natürlich in Offenbarung als Vollendung gezeigt. Aber heute schon sollen wir da drin leben. Ja, unter dem Thron, auf einer goldenen Straße. Was? Goldene Straße. Schon mal überlegt, was das ist? Und dann habe ich mir auch noch Gedanken gemacht. Auf beiden Seiten der Straße, mitten auf der Straße, auf beiden Seiten des Stromes, der Baum des Lebens, ja, wie geht das? Wo ist der jetzt? Rechts und links, der Baum des Lebens? Wie viele Bäume, wie viele Früchte? Mach dir nicht so viele Gedanken. Er bringt 12 Früchte. Du kannst jetzt sagen, ja, sind es 12 verschiedene, 12 gleiche. Da gibt es dann Christen, die dann aufzählen, ja, das sind so die Früchte des Geistes und finden dann tatsächlich 12 Sachen. Geschwister, er bringt 12 Früchte. Er bringt regelmäßig, jeden Monat Frucht. Bringt seine Frucht jeden Monat. Und von dieser Frucht ernähren wir uns in Ewigkeit. Lob den Herrn. Wir essen vom Baum des Lebens. Und die Nationen sind auch noch da. Das wirst du denken, ja, was suchen die da noch? Die dürfen noch die Blätter vom Baum genießen. Die kriegen etwas ab. Von manchen Pflanzen, weißt du, die Blätter, die sind sehr heilsam. Medizin. Und die Menschheit braucht Medizin. Kommt alles von diesem lebendigen Gott, vom Baum des Lebens, vom Strom des Lebens, der die ganze Menschheit gesund macht. Wunderbar. Lob den Herrn. Und mit ihm machen wir uns eins. Und der Herr wurde zum Geist, der das Leben gibt. Es ist der Herr. Es ist nicht nur der Geist, also getrennt vom Herrn. Das ist der Herr Geist. Das lesen wir auch zum Beispiel im 2. Korinther, Kapitel 3. Wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, ja, das ist das, was wir heute tun. Wo ist der Herr? Man kann ihn doch nicht sehen. Er ist unsichtbar. Aber wir haben Augen des Herzens. Wir können die Herrlichkeit des Herrn schauen. Halleluja. Manchmal habe ich nur einen Bruder angeschaut und ich habe die Herrlichkeit des Herrn. Das ist mir schon oft passiert, dass ich Geschwister gesehen habe und ich habe die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Sieht nicht jeder von außen. Aber wir brauchen dafür wir müssen sensibilisiert werden dafür, dass wir die Herrlichkeit des Herrn sehen. Wir ihn sehen, wenn wir das Wort aufmachen. Und nicht gleich wieder, was weiß ich, 1000 Fragen wälzen und versuchen zu verstehen und. Sondern, dass wir den Herrn darin berühren. Und dann kannst du manchmal nicht aufhören mit Lesen. So manche, die lesen gerne, ja, die verschlingen ein Buch nach dem anderen. Dieses Buch, darin lese ich jetzt schon so viele Jahre. Manchmal habe ich sogar ein bisschen Furcht, wieder aufzuschlagen, um wieder zu lesen, weil es mich so ergreift. Das ist manchmal nur eine kleine Passage und ich könnte schon wieder hüpfen. Den Herrn da drin zu sehen, das ist eigentlich der Schlüssel. Der Herr ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja? Der Herr ist der Geist. Klare Aussage. Es ist nicht nur der Heilige Geist, den der Herr sendet, sondern mit dem Geist kommt der Herr zu uns. Und das ist jetzt Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt haben wir Christen nicht nur den Geist, wir sind nicht nur lebendig. Weißt, wenn jemand lebendig ist, ist eine Sache, aber es ist ja noch mehr. Sondern mit dem Geist kommt Jesus zu uns. Kommt der lebendige Gott zu uns. Der Vater, der Sohn und der Geist sind alle zusammen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir noch eins sehen, nämlich dass dieser Geist, das ist Christus, den wir so kennen müssen. Galater 2, Vers 20, über Vers 19, weil es ist ja in einem Kontext geschrieben, weil die Galater durch Gesetzeseiferer durcheinander gebracht worden waren, musste der Paulus ein klares Wort schreiben. Er hat es klar verurteilt, einfach nur das Gesetz befolgen zu müssen, sondern es geht um was anderes. Es geht um dieses Leben. Und er sagt, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin gestorben. Damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Als Jesus am Kreuz war, hat er nicht nur als Lamm geblutet für die Erlösung. Er hat den alten Menschen mit ans Kreuz genommen. Er hat das Gesetz mit den Geboten und Satzungen mit am Kreuz beendet. Alles beendet. Aber zu welchem Zweck? Nicht nur, dass wir jetzt frei sind und keine Gebote mehr halten müssen, dass wir jetzt hurra, wir sind nein, sondern jetzt kommt an diese Stelle etwas Wunderbares Neues, nämlich, was sagt er in Vers 20? Ich lebe, aber nicht mehr ich. Das ist das Geheimnis. Sondern Christus lebt in mir. Das Neue ist, dass Christus in uns lebt. Das ist das Wunderbare. Dann sagt er sogar, ich lebe jetzt im Glauben des Sohnes Gottes. Das ist jetzt diese Person, die er so kennt und noch mehr kennen möchte. Ja, dass er in Christus ist und durch Christus lebt. In seinem Glauben lebt. Jetzt lese ich noch einen Vers aus Kolosser 1, Vers 26. Eine ganz wichtige Stelle. Da redet er von einem Geheimnis. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen. Also es gibt dieses Geheimnis unter den Nationen, ein Reichtum des Geheimnisses. Was ist dieses Geheimnis? Christus in euch. Es ist nicht nur der Geist in euch oder der Geist auf euch. Es ist Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Und dafür kämpft Paulus, dass wir alle diesen Christus kennen, erfahren. Ja? Lies weiter hier im Kolosserbrief. Du hast noch eine Aufgabe. Aber dass wir diesen Christus erfahren, kennen, als unsere Person. Ja? Christus in euch. Das ist dieses Geheimnis. Das wird eines Tages offenbar, dass es jeder sehen wird. Ja? Wir werden mit Christus offenbar werden. Aber heute ist es noch ein Geheimnis für die Menschen um uns herum. Aber wir selber, wir sollen den Herrn kennen. Für uns darf er nicht nur ein Geheimnis sein. Dieses Geheimnis unter den Nationen. Ja, vielleicht noch Philipper 1, Vers 21. Schreibt der Paulus auch von seinen Schwierigkeiten, die er durchmacht. Wir machen alle Schwierigkeiten durch. Ja, wir haben Probleme oder wir sind von Problemen umgeben. Und doch sagt der Paulus, zu leben ist für mich Christus. Also ich mache das durch. Ich bin gefangen genommen worden. Ich habe diese Probleme, diese Schwierigkeit. Aber zu leben, also mein Lebensvollzug. Andere Übersetzungen sagen, das Leben ist für mich Christus. Aber es ist die Verlaufsform hier gemeint, wenn man vom Griechischen her. Das auszudrücken klingt einfach ein bisschen komisch, umständlich, gell? Aber zu leben, wie ich lebe, mein Lebensvollzug, mein Wandel, alles, worin ich stecke, was ich durchmache, zu leben ist für mich Christus. Und sterben ist sogar Gewinn. Ja? Also selbst wenn ich sterbe, es ist mir trotzdem ein Gewinn. Philipper 3. Der Paulus hat den Herrn erkannt. Und von dem Zeitpunkt an hat er alle anderen Dinge hinten angestellt. Hat sogar alles, was er vorher gemacht hat, nicht nur in Frage gestellt, sondern sogar für Abfall geachtet. Ich achte alles für Verlust wegen der überragenden Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Und dann sagt er, er möchte in ihm erfunden werden. Das ist Vers 9. Ich möchte in ihm erfunden werden. Und dann sagt er, um ihn zu erkennen. Er hat ihn doch so erkannt. Es war eine überragende Größe der Erkenntnis Christi Jesu, die ihn so ergriffen hat. Und jetzt sagt er, um ihn zu erkennen. Ja, kenne ich ihn noch nicht? Nein, ich kenne ihn noch zu wenig. Der Paulus war so drauf ausgerichtet, in Christus erfunden zu werden. Wenn er irgendwo hinkam, um zu dienen, er wollte in Christus erfunden werden. Wenn er Briefe geschrieben hat, er wollte, dass der Herr seine Hand leitet, dass er das schreibt, was der Herr schreiben will. Mit dem Herrn sich eins gemacht. Das ist wunderbar, so eine Haltung zu haben. Und ich denke, das ist es, was letzten Endes uns auch beim Herrn hält, so eine Entscheidung. Ja. Herr, ich möchte in dir erfunden werden. Wenn du morgens schon diese Haltung hast, Herr, heute möchte ich in dir erfunden werden. Heute möchte ich dich noch mehr erkennen. Ich möchte heute dich gewinnen, heißt es hier. Ihn gewinnen. Das ist eine wunderbare Haltung, die wir da lernen können. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 18. Das ist der letzte Vers. Ich höre dann auf. Apostelgeschichte 11, Vers 18. Das war, als die Brüder in Jerusalem erfahren haben, dass Petrus Heiden getauft hat. Das war zum ersten Mal eigentlich ein kleiner Skandal. Dass Petrus zu Heiden geht und dass die auch noch getauft werden. Was hast du da angestellt, Petrus? Da muss er sich rechtfertigen vor den Ältesten dort in Jerusalem. Und der Petrus erzählt dann auch, dass sie gläubig an den Herrn geworden sind. Und dann sagt er, wie konnte ich das Wasser verwehren, dass die nicht getauft werden könnten? Und dann heißt es, als sie aber dies hörten, waren sie ruhig und sie lobten Gott und sprachen, also hat Gott den Nationen die Buße zum Leben gegeben. Das ist ein wunderschönes Wort. Die Buße hat mit dem Leben zu tun. Ja, die Buße führt zum Leben. Diese Buße zum Leben, ja, das ist etwas, was wir täglich brauchen. Ja, manchmal passiert einem etwas, man tut etwas, was einem nachher leid tut. Ja, was machst du jetzt? Was willst du dagegen machen? Das tragst du vielleicht mit dir rum, je nachdem, wie du persönlich veranlagt bist. Oder du machst Buße zum Leben. Weil du willst, dass der Strom des Lebens weiter durch dich fließen kann. Weil du weiter am Baum des Lebens bleiben willst. Deswegen wendest du dein Herz und sagst, Herr, ich wende mich. Ich tue Buße. Ich kehre neu um zu dir. Gell? Vielleicht sind auch in den letzten Monaten oder Jahren Dinge bei uns haben sich angesammelt. Wo wir wissen und wo wir merken, ist nicht so gut. Das hindert mich, dann einfach von den Dingen auch wieder sich zu lösen. Sagen, Herr, vergib mir, reinige mich, bring mich neu zurück zum Baum des Lebens. Ja, wir brauchen eine Buße, brauchen immer wieder so eine Umkehr. Die ersten Werke, erinnere in Ephesus, was war das? Sie haben ihre Bücher verbrannt. Sie haben sich hingegeben für das Wort, für das Evangelium. Die ersten Werke, umkehren, Buße tun. Sich wenden zum Geist, auch im täglichen Leben, nicht nur in den Versammlungen. Ja? Aber wir sollen wirklich so ein Leben führen, das bereit ist, in jeder Situation sich zu wenden. Und den Herrn leben. Christus lebt heute in uns durch den Geist. Und auf ihn hören, er ist das Leben. Amen. Dieses Leben ist eine Person, ist nicht nur eine Sache. Nicht nur, dass ich lebendig bin, hurra. Es ist eine Person mit Empfindungen. Hängt sehr viel damit zusammen, dass wir auch hier auf den Herrn achten, seine Stimme hören.